Willkommen zurück bei Alle Zeit der Welt. Heute mit Folge 2 zu René Guénon und den Perennialisten. In der ersten Folge haben wir uns vor allem mit seinem Werk auseinandergesetzt und mit seiner Philosophie. Und da haben wir die zwei wichtigsten Säulen schon abgehandelt, an die du mich jetzt gerne erinnern darfst, Johannes.
Na, einmal die Umkehrung oder Inversion, dass quasi alles, was gut ist, auf den Kopf gestellt wird. Die Welt steht auf dem Kopf, ist quasi die Kurzvariante von Inversion. Ne? Und das andere ist die ursprüngliche Wahrheit, die erste Säule. Diese immerwährende Tradition, dass Tradition eben nichts Menschgemachtes ist, sondern dass Tradition irgendwann von Gott an den Menschen übermittelt wurde und die verschiedenen Propheten der verschiedenen Religionen quasi nur Teile dieser ursprünglichen Wahrheit wieder entdeckt haben. Ich weiß nicht, als ich in Indien war, wurde mir mal dieses, ich glaube, ursprünglich buddhistische Gleichnis erzählt von den verschiedenen Blinden, die alle in einem Raum sind und einen Elefant betasten und dann alle rausgehen und den Elefant malen sollen und der eine malt halt einen Schwanz und der andere malt einen Fuß von dem Elefanten und sagt, das ist ein Elefant. Und im Endeffekt ist die Wahrheit halt das, was alle zusammen, der Elefant besteht aus allen Elementen, die sie einzeln herausgefunden haben, bei ihrer Suche nach dem Elefanten im Dunkeln. Und das wird eben als Beispiel verwendet, um die verschiedenen Traditionen in Einklang zu bringen. Oder ist es von Mahavira, von den Jains ursprünglich? Ich kann es nicht genau sagen. Kommt auch aus Indien, glaube ich. Irgendwie Buddhismus, Jainismus, irgendwo. Es wird, glaube ich, auch Buddha nachgesagt. Wahrscheinlich ist es so eine alte Geschichte, die allen in den Mund gelegt wird. Behaupte ich jetzt einfach mal frei raus. Genau, aber die Perennialisten und die Traditionalisten, haben wir darüber geredet, sind wieder en vogue in traditionellen Zirkeln, in antimodernen Zirkeln, in antidemokratischen Zirkeln. Und gerade die Intellektuellen dabei lesen gern einen Guénon zum Einschlafen, um sich ein bisschen auf den Niedergang der westlichen Welt einzustimmen und die Übel der Moderne anzuklagen. Was er inhaltlich geschrieben hat, genau, vor allem in seiner zentralen Schaffensphase in den 20er Jahren, haben wir letztes Mal in der Folge genauer erörtert, wie Jonas schon gesagt hat gerade. Und heute soll es um sein Leben gehen, mit dem Rückgriff, dass wir eben wissen, was er so geschrieben hat schon. Ich war, bevor wir jetzt einsteigen mit René Guénons Leben, dabei, Jonas die Fun-Theorie zu erklären, bevor wir Aufnahme geklickt haben. Und ich glaube, bevor wir tiefer in die Perennialisten einsteigen, muss ich jetzt der Auflockerung halber mal kurz die Fun-Theorie erklären. Die kommt aus dem Bergsteigertum ursprünglich.
Nein, die kommt von SpongeBob. Das
ist eine andere Fun-Theorie, okay, über die du redest. Die Level 1 bis 3 Fun-Theorie, um es zu genau zu sagen, kommt aus dem Bergsteigen. Und Level 1 Fun ist eben Spaß, den du genießt, während du ihn hast und danach auch noch ein schönes Wochenende wandern bei gutem Wetter, gemütlich die Wanderwege besteigen, nichts zu schweres, alles gut. Alle hatten einen schönen Tag, keiner wurde verletzt. Level 2 Fun ist schon nicht mehr Spaß, während du ihn hast. Also Level 2 Fun ist etwas, weil du kommst in einen schweren Sturm, dein Auto bleibt mitten im Nirgendwo liegen, dein Handy ist tot. Level 2, gut, das ist jetzt, ne? Oder du planst ein tolles Wochenende und es wird dann relativ schnell. Du planst natürlich Level 1 Fun in den meisten Fällen und dann wird daraus Level 2 Fun, weil irgendwas schrecklich schief geht.
Aber dann ist es ja kein Fun mehr, oder?
Naja, ist schon, weil du erinnerst dich, weil du es, wenn du es dann geschafft hast, die Situation, erinnerst du dich gern daran zurück und du brauchst eben Level 2 Fun-Momente, um dich als Mensch weiterzuentwickeln.
Okay, ja.
Das sind so die, wo du dich wirklich kennenlernst, wenn was schief geht und das sind die Erfahrungen, an denen man wächst und im Endeffekt sind es die Sachen, wo man danach sagt, ach ja, wenigstens wird das mal eine gute Geschichte sein, die ich in der Kneipe erzählen kann oder beim nächsten Familientreffen. So. Und Level 3 Fun ist Fun, der währenddessen keinen Spaß macht und der auch danach keinen Spaß macht. Also etwas, an das du dich auch nicht gern zurückerinnerst. Es ist nicht angenehm, während es passiert und auch nicht angenehm in der Erinnerung daran. Zum Beispiel, ja, du willst irgendwo wandern gehen und wirst dann 96 Stunden, wie heißt dieser Film, in der Felsspalte eingeklemmt. 96 Hours Film. Aber auf jeden Fall Level 3 Fun Nicht Spaß währenddessen, nicht Spaß als Erinnerung daran. Und man will solche Situationen verhindern. Das sind die Situationen, in denen man anfängt, religiöse Gelübde zu legen, zu versuchen, mit Gott einen Deal einzugehen oder ja, anders quasi hofft, da irgendwie wieder rauszukommen. Ja, so viel zum Pfandsystem Level 1 bis 3. Das hat mich, finde ich, mein Leben bereichert, weil ich jetzt Sachen besser einkategorisieren kann. Und ich auch dann währenddessen direkt die richtige Bezeichnung habe, wenn aus meinem Level 1 Wochenende ein Level 2 Wochenende wird.
Okay.
Es ist sehr gut für die Bewältigung und für die direkte Einordnung von Ereignissen mit Freunden. So viel dazu. Zurück zu den Perennialisten und den
Schön
Traditionalisten. Wir
direkt mal
wollen
mit
uns ja heute
Off-Topic
mit.
eingestiegen.
Ich bin ja sonst immer so on-topic, dass ich es
Ja,
vergesse.
ja.
Wenn wir jetzt schon dabei off-topic sind, wir haben einen Patreon, bei dem man uns unterstützen kann. Für 3 €, 5 € oder irgendwie was anderes. Und ihr bekommt die Folgen früher werbefrei und wir freuen uns sehr über die Unterstützung dort. Wir haben jetzt auch YouTube Premium Plus, wo ihr uns auch unterstützen könnt, wenn ihr kein Patreon habt, aber einen YouTube-Account und uns gerne ein paar Euro im Monat geben wollt für die Arbeit hier. Wir haben sonst keine große Unterstützung. Aktuell machen wir, glaube ich, 25 € im Monat mit den Werbeeinnahmen von YouTube. Nur damit der Transparenz halber ihr wisst, was wir hiermit verdienen, ohne eure Unterstützung. Von daher unterstützt uns gerne. Das motiviert uns sehr, hier mehr zu produzieren und auch mehr Zeit in die Produktion zu stecken. Und genau, so viel zum Spendenaufruf. Ansonsten, wenn ihr uns einfach andersweitig unterstützen wollt, kommentiert, teilt das Ganze bitte mit Leuten, die es interessiert. Und ja, genau, lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify da. Das hilft auch immer.
Genau.
So viel dazu.
Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Leben von René Guénon an und finden heraus, was sein Level-3-Fan war, der ihn dazu gebracht hat, die Dinge zu schreiben, die er so geschrieben hat.
Sehr gut gerettet, Jonas, meine kleine Exkursion. Du hast sie also sehr gut moderiert. Man merkt, dass wir mittlerweile schon über 80 Folgen auf dem Buckel haben hier. Das René Guénon, das Leben lässt sich praktischerweise für uns in so drei grobe Sektionen einteilen, die wir nacheinander abhandeln können in der Folge heute. Als erste ist die okkultische Phase von ihm, okkultistische Phase von ihm, jetzt habe ich es. In der Guénon den meisten Quellen begegnete, aus denen er dann später eigentlich seine traditionalistische Philosophie entwickelte, obwohl er die meisten danach angegriffen hat in verschiedenen Schriften. Dann die zweite, die katholische Phase, in der er viel von dem publiziert hat in den 20er Jahren, was wir letztes Mal uns angeschaut haben in der Folge. Und die dritte Phase von Guénons Leben, die er als Sufi in Kairo verbrachte und die ab ungefähr 1930 dann begann mit seinem Umzug nach Kairo. Aber bevor er nach Kairo umziehen kann als Sufi, wird René Guénon 1886 in Blois in Zentralfrankreich, 160 Kilometer von Paris entfernt, geboren. Wie die meisten Franzosen seiner Zeit wurde er in eine römisch-katholische Familie geboren und sein Vater war Architekt, also gehobenes Bürgertum. Als Junge war Guénon so schwächlich, dass er jahrelang zu Hause unterrichtet wurde, weil man glaubte, er würde die öffentliche Schule nicht überstehen. Und erst mit 12 Jahren besuchte er dann die öffentliche Schule. Nach seinem Abschluss 1903 begann Guénon in Paris Mathematik zu studieren, hatte dann auch lebenslang eine Faszination für Mathematik und Symbolik und verlegte sich dann aber schließlich auf die Philosophie. Ab 1904 lebte Guénon als Student in Paris, wo er dann zuerst Mathematik und dann Philosophie, wie eben gesagt, studiert hat, aber wegen seinem schlechten Gesundheitszustand hat er dann verschiedene Studien abgebrochen. 1905 hat er Paris verlassen und hat sich auf die Vorbereitung auf die prestigeträchtigen Zulassungswettbewerbe der École Polytechnique und der École Normale Supérieure vorbereitet, um Staatsbeamter zu werden. Das ist so die typische Schule der gehobenen Staatsbeamten in Paris, beziehungsweise in Frankreich. Ab 1906, also nach seinem zweiten Jahr als Student in Paris, nee, 1906, nachdem er Paris gerade schon wieder verlassen hatte, trat Guénon einer okkultistischen Gruppe bei, aus der er dann seinen Vedanta-Perennialismus ableitete und aus dem er auch seine große Faszination für den Hinduismus ableitete. Und das war der Martinistenorden. Der wurde ungefähr 1890 von Gérard Ancus gegründet. Der war dann bekannt als Papus, als quasi der Vater von den anderen Mitgliedern und taucht immer wieder auf als Papus. Also wenn ihr Papus irgendwo lest bei euren Recherchen, es ist Gérard Ancus, eine ganz zentrale Figur in der frühen Entwicklung des Traditionalismus. Ancus war Arzt und der Sohn eines alternativen Heilpraktikers, was sehr gut zu unseren Folgen zur Reformbewegung passt, der den Ancus-Generator erfunden hatte, ein patentiertes Gerät, mit dem Medikamente mittels heißem Wasser durch die Hand geleitet werden sollten. Klingt sehr schmerzhaft. Mit dem Medikamente mittels heißem Wasser durch die Haut geleitet werden sollten. Klingt trotzdem schmerzhaft. Es hatte jedoch nie Erfolg, den sich der Erfinder erhoffte. Ich glaube, der Mann heißt Ancus und nicht Ancus, sondern Ancus. Und Ancus wurde dann im Vergleich zum Gegensatz zu seinem Vater qualifizierter Arzt, er hat Medizin studiert, setzte jedoch das familiäre Interesse an alternativen Therapien wie Homöopathie und Mesmerismus fort, was in der Zeit Reformbewegung, hört euch die Folge an, ja sehr vogue war. 1887 während seines Studiums an der medizinischen Fakultät in Paris trat Ancus Isis bei, der Pariser Lodge der Theosophischen Gesellschaft, einer der wichtigsten Quellen des Perennialismus, des Martinistenordens und des traditionalistischen Perennialismus im Allgemeinen. Also wir sehen diese enge Verquickung zwischen den Ideen von Blavatsky, die dann zwar von Guénon abgelehnt werden, aber die trotzdem im Endeffekt die Grundlage für die spätere Auseinandersetzung von Guénon mit dem Hinduismus und sowas liefern. Unmittelbar nach seinem Eintritt in die Theosophische Lodge, in die theosophische Loge Isis in Paris begann Guénons erster Meister Ancus in einer französisch-theosophischen Zeitschrift Revue des Etudes Théosophiques nicht so sehr über Theosophie zu schreiben, sondern über sein anderes Hauptinteresse, die Initiation, wie wir es mir erwähnt hatten, das dritte Hauptelement der traditionalistischen Philosophie. Während die Theosophie die Einweihung aus Indien übertragen hat, wo die alte Wahrheit noch überlebt hat, in Anführungszeichen, er habe so Ancus die zeitgenössische Freimaurerei zugelassen, dass politische und materielle Interessen die spirituellen verdrängen würden, obwohl die Rituale von den alten Einweihungen abstammen würden, die noch spirituell wären. Dies wurde dann in leicht abgewandelter Form zur traditionalistischen Auffassung von Initiation, die im Allgemeinen aus zwei Aspekten besteht, die man, also einer ist eher exoterisch, einer eher esoterisch. Die klassische christliche Initiation ist die Taufe, ja. Davon wäre die exoterische, also eine offene Bedeutung, dass du, die Getaufte in die christliche Gemeinschaft eintritt, während in der katholischen Theologie die esoterische Bedeutung der Taufe darin besteht, dass sie dem neuen Christen Zugang zur göttlichen Gnade und damit der Möglichkeit der Erlösung verschafft, die ihm ansonsten fehlen würde. Also du hast diese öffentliche Seite der Taufe, du bist Teil der Gemeinschaft und die theologische, unangesprochene Seite, deine Seele kann jetzt gerettet werden. Als Beispiel aus dem Christentum für einen Initiationsritus. Und Guénons ganzes Leben wird von Initiationen beherrscht sein. Er macht verschiedenste Initiationen durch, wie wir heute in seinem Leben hören werden, und springt von einer zur nächsten und ist immer auf der Suche nach der nächsten, nach der besseren, nach der Initiation, die ihm wirklich das Wissen verschafft, das er sucht. Es waren bei den Traditionalisten vor allem die esoterischen Aspekte der nichtchristlichen Initiation, die auch bei den Freimaurern vorkamen, die Ancus und damit später Guénon den Traditionalisten vor allem interessierten und interessant fanden. Die fiktiven tibetischen Meister, von denen Blavatsky ihre Autorität abzuleiten versuchte, waren auch Eingeweihte. Blavatsky nennt die Eingeweihte. Und Blavatsky selbst wurde in einigen ihrer Mysterien eingeweiht, aber die Erteilung der Einweihung an andere durch neo-freimaurische Orden wie den Martinistenorden war nie Teil von Blavatskys Plan. Also der Martinistenorden wurde als so eine unabhängige Gruppe für esoterische Studien gegründet und hat damit aber direkt eine Bedrohung für Blavatskys Autorität dargestellt, denn abtrünnige Gruppen, wie wir in Deutschland mit Steiner sehen und seinem Rebranding der Theosophischen Gesellschaft als Anthroposophischen Gesellschaft, waren ein häufiges Problem für die theosophische Führung von Anfang an und durchgehend auch später. Blavatsky Ort organisierte deshalb die Gründung extra, persönlich, von einer neuen Zeitschrift, La Revue Theosophique, in der sie Ancus dafür angriff, dass er sich von der Theosophie in Richtung Freimaurerei bewegte, weil der quasi behauptet hat, die Freimaurer hätten auch echte Initiation, die quasi allen zugänglich ist. Dadurch könnte man quasi durch die, wenn man die Freimaurerei wiederherstellt, selber Teil von diesem geheimen Wissen werden, zu dem sonst nur Blavatsky Zugang hat. Als Antwort auf diesen Streit, diesen Angriff durch diese Zeitschriftengründung, heute würde man einen Blog wahrscheinlich gründen oder keine Ahnung, Instagram-Werbung schalten. Als Antwort darauf hat dann Orcus seine eigene zweite Zeitschrift gegründet, Le Voile d'Isis, also der Schleier der Isis, eine sarkastische Anspielung auf Blavatskys großes Buch Isis Unveiled, um zunächst eine Polemik gegen Blavatsky und die Theosophen zu publizieren und die darin gezielt fortzusetzen. Also wurden zwei Zeitschriften gegründet. Die eine Zeitschrift wurde gegründet, um eine Studiengruppe anzugreifen, und die andere wurde dann gegründet, um zurück die esoterische Bewegung der Theosophen anzugreifen. Sehr lustig. Und später wurde dann Le Voile d'Isis, also diese polemische Angriffszeitschrift auf Blavatsky, zu einem der wichtigsten traditionalistischen Zeitschriften, in der er auch genau viel publiziert hat. Nachdem dann die offenen Feindseligkeiten zwischen Orcus und Blavatsky ausgebrochen waren, verließ eine Reihe von Theosophen die theosophische Loge Hermes und wechselte zum Martinistischen Orden. Und die verbliebenen Theosophen lösten die Loge Hermes bald ganz auf. Das heißt, es gibt einen klaren Gewinner, die Martinisten hier in Paris. Orcus baute seine eigene Organisation in Frankreich und im Ausland auf. Also der Martinistische Orden war quasi eine echte Konkurrenzveranstaltung zu den Theosophen zu der Zeit. Und bis um 1900 gab es hunderte von martinistischen Logen und verwandten Organisationen von Amerika bis zum Russischen Reich. Also das war nicht nur irgendwie so eine kleine Studiengruppe, wie es ursprünglich war, sondern es wird dann tatsächlich zu einem weltumspannenden Netzwerk einer esoterischen Studiengruppe, die eben sagt, wir müssen die Freimaurerei wiederherstellen, damit wir alle Zugang zu diesen alten Riten und eine echte Initiation und eine echte Tradition wiederherstellen können. Ja, die Initiation ist dann aber auch das Problem, denn das bringt im Endeffekt, also Genons unerbittliche Suche nach einer Initiation bringt ihn dann auch in Konflikt mit Orcus, seinem ersten großen Lehrmeister. Genon verzweifelte nämlich offensichtlich an der Einweihung durch die Martinisten, also der Initiation, die fand er nicht ausreichend und fand dann auf eigene Faust nach 2 Jahren eine bessere Einweihung, wie er gesagt hat, nämlich die von dem längst verstorbenen Jacques de Molay, dem letzten Großmeister des Templerordens, der von 1243 bis 1314 gelebt hat und quasi auch im Ende des Templerordens 1314 getötet wurde. Genon nahm an dabei, dass eben dieser Orden von Kreuzrittern in Jerusalem Initiationsgeheimnisse empfangen hätte und die nach Europa zurückgebracht hat. Das heißt, er stellt die Ritter des Tempelordens als so eine Art ursprüngliche traditionalistischen Perennialisten dar, die damals quasi schon die echte Tradition zurück nach Europa reimportiert haben, so wie er das jetzt wieder tun muss. Die Anweisungen von Jacques de Molay, die Genon während seines Besuchs im Jahr 1908 mitgeteilt wurden, betrafen die Wiederherstellung des Templerordens, und Genon gründete mit Hilfe von 5 anderen Martinisten, von denen einer Genon ermutigte, sich in die Mailingliste der Martinisten einzutragen, den Ordre du Temple Renové, also der erneuerte Templerorden. Das ist jetzt quasi das Schisma zum Schisma. Wir haben das Schisma bei den Theosophen, was die Martinisten hervorgehen lässt. Und jetzt findet Genon aber, dass die nicht genug richtig initiieren, also macht er seine eigene Variante, seinen eigenen Verein und gründet einfach den Templerorden nochmal neu. Verständlicher Move, ist aber schon wieder mich ziemlich an Sebottendorf und die ganzen LARPer erinnert, muss ich sagen. Ja. Genon schloss sich dann auch der von einem Bekannten von ihm, der auch in diesen Zirkeln unterwegs war, gegründeten gnostischen Kirche von Frankreich an. Und zu der Zeit waren, glaube ich, gerade verschiedene gnostische Schriften neu auch übersetzt wurden, die damals zu einem neuen Interesse an dieser ersten Häresie des Christentums geführt haben, weil quasi die Frage war, wenn das Christentum es so schlecht fand, da muss ja irgendwas dran sein. Und die gnostische Kirche war aber auch nicht wirklich die Initiation, nach der Genon gesucht hatte, aber sie ermöglichte es ihm, Gründer und Hauptautor der Zeitschrift La Gnose zu werden, die Gnosis, die er dann bis 1922 unter dem Pseudonym Tau Palingenius herausgab und die sich mit orientalischen spirituellen Traditionen, vor allem Taoismus, Hinduismus und Sufismus beschäftigte. Bei seinen Streifzügen durch die französischen, okkultistischen und pseudo-freimaurerischen Orden verzweifelte er aber nach und nach an der Möglichkeit, irgendwo etwas zu finden, was sich zu einem tatsächlichen stabilen Gebäude einer Tradition irgendwie zusammenfassen lässt. Also er schreibt dann auch später drüber in die The Reign of Quantity, wie über die seiner Meinung nach empfundene intellektuelle Leere der französischen okkultistischen Bewegung und dass da eben sehr viele Leute unterwegs waren, die aus sehr fragwürdigen Motiven da unterwegs waren, weil sie Frauen beeindrucken wollten, weil sie Geld erst sich erschwindeln wollten, wie Blavatsky zum Beispiel. Und da, ja, aus sehr fragwürdigen, unmoralischen Gründen seiner Meinung nach sich der scheinbaren Esoterik verschrieben haben. Weil er da zunehmend auch Interesse über den Martinistischen Orden an der regulären Freimaurerei bekommen hat, wurde er dann Mitglied der Thebas Loge, de Grande Loge de France, die quasi die Thebas Loge, der Grande Loge de France, die dem alten und angenommenen schottischen Ritus folgt. Wenn euch das interessiert, wie das mit den Riten und der Freimaurerei alles so ist, dann hört euch gerne unseren Dreiteiler dazu an. Lohnt sich, da steigen wir ganz tief in die Geschichte der Freimaurerei ein mit einem Doktor der Geschichte, der dazu promoviert hat zum Thema der deutschen Freimaurerei vor allem. Also sehr hörenswert. Damit beenden wir jetzt die okkulte und okkultistische Phase von Guénon, denn seine Kritik an der Theosophie wird dann in den frühen 10er Jahren von den konservativen Katholiken sehr positiv aufgenommen und er hat sich dann zunehmend katholischen Zeitschriften zugewandt, hat für katholische Institutionen gearbeitet und eine Zeit lang sehr aktiv in diesen Zirkeln des konservativen Frankreichs mitgewirkt, hat in der Zeit aber nie sich wirklich dem Katholizismus verschrieben, sondern hat es wie davor auch schon die gnostische Kirche und andere Vereine tatsächlich eher als Vehikel gesehen, um eben seine Ideen zu verbreiten. Guénon lernte 1910 den schwedischen Maler Ivan Ageli kennen, der ihn in den Sufismus einführte und mit den Ideen näher vertraut machte. Ageli war zu der Zeit wahrscheinlich der einzige Europäer, der halbwegs legitim jemanden in einen Sufi-Orden einführen konnte. Wobei die Legitimität davon, ja, also unter islamischen Intellektuellen umstritten, wie rechtmäßig denn das war, dass Ageli da quasi Leute in den Sufismus aufgenommen hat. Aber Ageli war auf jeden Fall selber von Scheich Abd al-Rahman Elish el-Kaiber in den Sufismus eingeführt worden und wurde Guénons Mentor und hat das quasi weitergegeben. Und wahrscheinlich wurde Guénon auch direkt 1910 schon von Ageli in den Sufismus initiiert und war damit auch dann offiziell Sufi. Ich meine, es ist ja nicht schwer, zum Islam überzutreten. Ne? Das ist quasi eine der Religionen, in die man einfacher übertreten kann. Man muss, glaube ich, nur in Gegenwart von drei erwachsenen männlichen Muslimen das Glaubensbekenntnis dreimal sagen oder so und dann ist man drin im Verein. Aber beim Sufismus muss man quasi von jemandem, der auch Sufi ist, eingeführt werden, weil das eben auch eine dieser esoterischeren Richtungen ist, wo es viel um verborgene Lehre und geheimes Wissen geht. Und man folgt dann eben eigentlich einem Scheich, einem Lehrmeister, der je nachdem dann, was der für eine Schule vertritt und so, je nachdem, was der lehrt, lernt von dem dann den Sufismus kennen. Laut P. Chacornac hielt Guénon den Islam für eine der wenigen echten Traditionen, also im Gegensatz zu den ganzen okkulten Sachen, die er davor kennengelernt hatte und der Theosophie und den Freimaurern, die für Westler zugänglich seien und gleichzeitig authentische Möglichkeiten im initiatorischen Bereich bieten. Was mit Westlern zugänglich sein hier nochmal erwähnt sei, Guénon hat zwar viel über den Hinduismus geschrieben, hatte aber, glaube ich, in seinem Leben sehr wenig Kontakt zu Hindus und war auch nie in Indien oder so. Also wir sehen bei vielen von diesen Traditionalisten eben eine Distanz. Sie sitzen in Europa und schreiben über weit entfernte Traditionen, die sie zu verstehen glauben. Und ja, also da ist eine gewisse Distanz zwischen dem scheinbaren Expertentum auf jeden Fall auf der einen Seite und der mangelnden Erfahrung auf der anderen Seite zu sehen. 1911 löste Guénon dann den erneuten Tempelorden auf und im Februar 1912 stellte Lagnos sein Erscheinen ein. Alle Verbindungen zu okkultistischen Kreisen wurden ab jetzt abgebrochen. Genau veröffentlichte danach eine Reihe von Artikeln über freimaurerische Themen und führte Polemiken über die unbekannten Oberen. Das haben wir schon gehört mit den verschworenen Mächten, die er überall vermutet hat. In diesem Fall eben konkret die unbekannten Oberen der Freimaurerei, also die Frage, wer kontrolliert denn die Freimaurer? Sehr verschwörungstheoretisch auch geführt wurde. Ja, dann hat er sich auch zum Taxilschwindel und so geäußert, dazu Sachen geschrieben. Wir haben zum Taxilschwindel in der Folge der Freimaurerei auch länger geredet. Was ist da quasi ein katholischer Angriff auf Basis von gefakten Dokumenten auf die Freimaurerei von Taxil, der eben selbst auch Freimaurer war und dann sich da dagegen gewandt hat danach mit großen Geschichten. Und Genor nutzte aber Dokumente, die er zum Taxilschwindel bekommen hat, um die, Anführungszeichen, verdächtigen Ursprünge von Kreisen zu entlarven, die er für die Verteidigung des Westens gegen die jüdisch-freimaurerische Verschwörung, Zitat Ende, brauchte. Also Genors entwickelte daraus dann später den Begriff der Gegentradition, also auch eine Inversion der Tradition. Aber schon spannend, dass er hier schon in seiner zweiten Schaffensphase von jüdisch-freimaurerischen Verschwörung spricht. Ja, Jonas, was sagt man dazu?
Ja, da sind wir mal wieder beim Antisemitismus, ne?
So schnell geht es.
Wie so häufig.
Ja, wie leider allzu oft bei uns im Podcast. Aber da können wir ja nichts führen. Also können wir nichts dafür, sondern die schreiben ja immer so eine direkte, konkrete, wahnsinnige Scheiße. Ja, in den späten 1920er Jahren, wir haben ja in der letzten Folge gehört, Genor hat da irgendwie 6 oder 8 Bücher zwischen 1917 und 1927 veröffentlicht, also eine extrem produktive Phase für ihn. In diesen späten 20ern wurde der Traditionalismus dann eben langsam zu einer Art Philosophie, begann sich zu etablieren, begann breitere Kreise an Intellektuellen in Frankreich und darüber hinaus zu erreichen. Aber gleichzeitig zu diesem Erfolg erlebte Genor in Paris mehrere Schicksalsschläge. Zu Beginn des Jahres 1927 war Genor gerade 40 Jahre alt, verheiratet und lebte relativ komfortabel. Seine Karriere als Philosophielehrer war recht erfolgreich, war nicht erfolgreich, er unterrichtete an einer privaten Mädchenschule, was in der französischen akademischen Hierarchie als quasi die niederste Variante einer akademischen Karriere galt. Seine Bücher fanden jedoch in bestimmten Kreisen zunehmend Anerkennung. Und Genor und seine Frau Berthe hatten keine eigenen Kinder, zogen aber seit 1918 ihre Nichte Françoise mit Hilfe von Genors Lieblingstante Madame Duroux groß. Also eine Patchwork-Familie, aber eine funktionale. Innerhalb von 2 Jahren verlor Genor dann aber fast alles, außer seinen neuen philosophischen Bewunderern. 1927 starb Berthe während einer Blinddarmoperation im Alter von nur 44 Jahren und Genor verlor seinen Job an der Mädchenschule. 1928 verstarb Madame Duroux. 1929 kam es zu Spannungen zwischen Genor und der Mutter von Françoise, wodurch Françoise ihm im Alter von 16 oder 17 Jahren weggenommen wurde. Diese Reihe von Katastrophen führte zu ersten Anzeichen von Paranoia bei Genor. So, das hat Segway jetzt so geschrieben und ich würde sagen, wir sehen erste Anzeichen von Paranoia schon davor, wenn er die ganze Zeit von der jüdisch-freimaurerischen Weltverschwörung redet. Verschwörung, nicht Weltverschwörung, aber ja, quasi das Gleiche. Beziehungsweise niedere Mächte aus den esoterischen Kreisen schon vorher vermutet, die ihn sabotieren wollen. Also ja, die Schicksalsschläge haben diese Tendenz, die wahrscheinlich schon immer angelegt war, eben extrem verstärkt. Er hatte eine Familie und einen Job und jetzt hat er keinen Job mehr und keine Familie mehr und sitzt da allein. Genau, begann dann zu vermuten, dass Françoise, also seine Nichte, ein doppeltes Spiel spielte und glaubte, von einem Netz aus Spionage und Verrat umgeben zu sein, also auch von den überlebenden Verwandten. Genau dachte, dass unbekannte Mächte darauf abzielten, seine Arbeit zu sabotieren, das haben wir schon gehört, und zusätzlich litt er zunehmend an gesundheitlichen Problemen und war überzeugt, dass er von neospiritualistischen Feinden psychischen Angriffen ausgesetzt war. Ja, hitting you with the mind spells, die verdammten Magier, das ist eine ganz spannende Mischung bei ihm. Er diskreditiert den Okkultismus als komplett leer von Wahrheit, aber er hat dann doch Angst davor, von den psychischen Angriffen ausgesetzt zu sein. Und das hört sich tatsächlich eher so ein bisschen wie Zaubersprüche an, wie er das beschreibt. Nicht wie, die schreiben schlechte über mich in der Presse oder so, sondern ich werde da psychisch attackiert, was heute so die Mikrowellenwaffen sind oder wenn Leute Havanna-Syndrom bekommen. Ja, was Was ich dazu sagen wollte, ist, dass er eben einerseits der okkultistischen Bewegung alle Relevanz abspricht und gleichzeitig sagt, die haben die Macht, mich mit psychischen Waffen anzugreifen. Auf der anderen Seite sagt er, die perennialistische Tradition und die perennialistische Wahrheit ist ewig und unabdingbar und wurde quasi seit den ersten Tagen der Menschheit transkribiert und weitergegeben. Warum macht er sich dann so große Sorgen, dass das jetzt verloren gegangen ist? Wenn es wirklich so ewig und allgültig ist, warum war es dann so einfach für die Moderne, quasi seiner Meinung nach, das alles zu vergessen und abzuschütteln und zu vergessen? Ne? Also diese Anomalie der Geschichte des Westens, die er da beschreibt, das passt für mich nicht ganz zusammen. Die Angst eines Verlusts und der Glaube an eine immerwährende Wahrheit auf der anderen Seite.
Ja.
Oder kriegst du das irgendwie zusammen?
Nee, fällt mir schwer.
Ja, aber trotz all dieser Widrigkeiten setzte genau seine Arbeit fort. Er hat sich quasi dann die Arbeit gestürzt. In einem Buchladen in Paris traf er 1929 auf Daino Chilito, eine wohlhabende amerikanische Witwe mit Interesse am Okkultismus und eine Konvertitin zum Islam. Zusammen planten sie eine Serie traditioneller Bücher und reisten 1930 nach Ägypten, um Texte zu sammeln. Nach 3 Monaten trennten sich ihre Wege und Chilito kehrte allein nach Frankreich zurück. Guénon blieb aber in Kairo. Zunächst mit unzureichenden Einnahmen aus Buchhonoraren, die er aus Frankreich bekommen hat. Dann haben zunehmend wohlwollende Bewunderer ihn finanziell unterstützt. Und 1939 schenkte ihm der englische Traditionalist John Levy das Haus, das Guénon bis dahin gemietet hatte. Er hatte das Haus, ein Miethaus gekauft für ihn, was die Basis von seiner Existenz danach mit den extrem bescheidenen Mitteln, die er nur noch hatte, in Kairo war. Apropos an alle unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns ein Haus schenken wollt, gar kein Problem, schreibt uns einfach. Wir sitzen alle in Mietshäusern und freuen uns genau
Wohnungen.
In Nord, wenn jemand unser Mietshaus uns kaufen würde. Ja genau, wir sitzen alle in Wohnungen, aber ihr könntet gerne das gesamte Mietshaus kaufen und schenken. Das wäre für uns gar kein Problem. Nur um unsere Offenheit da. Nicht nur, wir sind ja genauso offen wie Guénon. Das will ich nur festhalten an der Stelle. 1934 heiratete Guénon dann die Ägypterin namens Fatima Mohammed Ibrahim. Und das Paar bekam in den nächsten Jahren mehrere Kinder. Guénon blieb in Kairo. Ihn hielt natürlich auch nichts mehr in Paris. Er konnte günstiger in Kairo leben als dort. Und er hatte anscheinend weniger Angst vor den unbekannten Mächten, die ihn in Frankreich ja so verfolgt hatten mit ihren psychischen Attacken. Außerdem hat er das erste Mal tatsächlich eine lebende Tradition, über die er so viel gelesen und geschrieben hat, im Islam irgendwie erlebt und lebte selbst dann auch als Muslim und Sufi, hielt sich laut seinen Aussagen von den Menschen, die ihn besucht haben und seines Publizisten, der später seine Biografie veröffentlicht hat, strikt an die Scharia und gehörte dem Hamidiya-Shadiliya-Orden des Sufismus an. Trotz seines Lebens als Muslim blieb Guénon aber seinen Überzeugungen nach ein Universalist und Traditionalist, also Perennialist. Seine Schriften bezogen sich immer noch sehr selten auf den Islam und er las kaum arabische Bücher. Seine umfangreiche Korrespondenz und gelegentliche Besuche von Europäer prägten weiterhin sein Leben. Also er saß die ganze Zeit in Kairo und hat Briefe nach Europa geschrieben. In Kairo erinnere mich ein bisschen, während meinem Jahr im Ausland in Indien gab es da jemanden, der nach mir kam und den Job übernommen hat. Und da war einer dabei, der hat einfach das gesamte Jahr in Indien in seinem Zimmer damit verbracht, mit seiner Freundin in Deutschland zu skypen. So stelle ich mir genau da ein bisschen vor mit seinen Bewunderinnen in Europa, wie er in Kairo sitzt und den ganzen Tag Briefe schickt. In Kairo hatte nämlich genau auch sehr wenige enge Freunde, hauptsächlich westliche Konvertiten zum Islam und ein paar kosmopolitische Bekannte. Er hatte interessanterweise wenig Kontakt zu islamischen Gelehrten, mit Ausnahme einiger weniger, wie Abd al-Halim Mahmud, dem Scheich von Al-Assar. Und mit dem hat er sich gemeinsam mal kurz an einer islamischen Zeitschrift beteiligt, aber das war direkt wieder passé. Wahrscheinlich, weil die Kluft zwischen Guénon und den ägyptischen Intellektuellen einfach doch größer war, als er angenommen hatte, als er nach Kairo kam. Muin al-Arab nahm Guénon einmal mit, um Taha Hussein zu treffen, den führenden ägyptischen Intellektuellen des frühen 20. Jahrhunderts. Taha Hussein war ein säkulärer Modernist, war mit einer Französin verheiratet und abgesehen davon, dass beide eine interkulturelle Ehe hatten, ist es jetzt sehr schwer umzufinden, warum die beiden sich vorgestellt wurden, weil sie ansonsten jetzt intellektuell gar nichts gemeinsam hatten. Aber wie zu erwarten, lief das dann so mittel. Und angesichts von Taha Husseins eigener Agenda war seine Reaktion auf Eugenaus Traditionalismus eine sofortige und sehr sichtbare Feindseligkeit. Später schrieb Taha Hussein dann, was ich sehr, sehr spannend und erhellend fand: Es ist nicht wahr, also Zitat, es ist nicht wahr, dass der Westen materialistisch ist. Seine materiellen Erfolge sind das Produkt seines Intellekts und Geistes, und sogar seine Atheisten sind bereit, für ihre Überzeugung zu sterben. Und das finde ich eine sehr spannende Perspektive von einem ägyptischen Gelehrten oder dem führenden ägyptischen Gelehrten Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist eine sehr spannende Analyse des Westens, der quasi, wenn wir jetzt immer nur die Leute lesen, die Antimodernisten sind, die sagen, alles ist materialistisch, alles ist schrecklich im Westen, Leute wie Guénon oder unsere anderen Freunde, Steiner und Co., dann dürfen wir nicht vergessen, dass es auch zu der Zeit, wo die das geschrieben hat, schon Leute gab, die das anders gesehen haben. Hier zum Beispiel Taha Hussein, der gesagt hat, das stimmt gar nicht, dieses Bild des Westens, das ist quasi ein bisschen Propaganda, dass die sich als reine Materialisten darstellen, weil tatsächlich gibt es bei euch einen Haufen, zu der Zeit auch auf Europa blicken, einen Haufen Faschisten und Kommunisten, die absolut bereit sind, für ihre scheinbar nur materialistischen Ideologien zu sterben. Was hat denn das tatsächlich mit Materialismus zu tun? Ne? Das sind auch alles Idealisten. Die wollen alle für Ideen sterben und predigen Materialismus. Das ist doch überhaupt, also nur weil der Westen materialistisch so erfolgreich ist, heißt es ja nicht, dass, und weil das vielleicht zu einem großen Wandel der Spiritualität geführt haben könnte oder das oberflächlich geführt hat, heißt es nicht, dass grundsätzlich die Menschen andere sind. Das heißt eher, dass die Menschen ihren Spiritualismus in neue Formen irgendwie gegossen haben in der Moderne. Und Leute wie Guénon eben sich dagegen wehren und sagen, das sind nicht die richtigen Formen, wir sollten zu irgendwelchen alten Formen zurückkehren, die wir aber nicht mehr finden können, weil sie verloren gegangen sind. Also müssen wir die erfinden. Also ein Kuddelmuddel. Obwohl Guénon möglicherweise wenig oder nichts von den muslimischen Gelehrten während seiner Zeit in Kairo gelernt hat, lernte er doch etwas aus seinen Jahren in Ägypten generell. Denn seine Erfahrungen mit den Realitäten des Lebens im Osten machten seine Sichtweise realistischer und vollendeten so den Übergang von der Idealisierung des Ostens, des jungen Guénons. Und wie wir die auch bei Leuten wie Ageli, dem Maler, über den Schwedischen, der ihn in den Sufi-Orden eingeführt hat, den Sufismus eingeführt hat, finden, zur Idealisierung der Tradition als ein ortsunabhängiges Konzept bei Guénon, späteren Guénon. Dieser Übergang spiegelt sich im Anhang wider, den Guénon für die neuere Ausgabe von Orient et Occident von 1948 hinzufügte, indem er zwischen dem mystischen Orient, Tradition, und im geografischen Orient unterschied. Ägypten und andere Orte, an denen nicht alles traditionell ist und nicht jeder ein frommer Sufi sind quasi der geografische Orient. Der mystische Orient ist der Orient, den er sich vorgestellt hat. Trotz dieser geänderten Ansichten blieb Guénons frühes idealisiertes und unrealistisches Bild des Ostens für viele spätere Traditionalisten sehr einflussreich, weil die eben auch die Schriften von ihm vor 1930 gelesen haben. Die einflussreichsten aus den 20er Jahren eben sind und die selbst oft wenig oder gar keine direkten Erfahrungen mit diesen Traditionen hatten, die sie da so hochhalten oder hochgepriesen haben. Ja. Also erinnere mich an Savitri Devi, die dann halt in Indien rumgelaufen ist und den Leuten erzählt hat, wie gut das Kastensystem ist, obwohl sie halt nie unter dem Kastensystem irgendwie zu leben hatte, nie darunter leben musste, immer die Option hatte zu gehen und ja. Trotzdem dafür Propaganda macht, weil es eine so eine scheinbar unveränderte Tradition sei. Jetzt als letzten spannenden, lustigen Punkt müssen wir noch kurz über die Fraternité des Chevaliers du Divin Paraclet reden.
Jonas. Die Fraternité des Chevaliers du Divin Paraclet. Okay, ich weiß nicht, wer Paraclet ist.
Also die Bruderschaft der Ritter des göttlichen Parakleten.
Ja, was ist ein Paraklet? Kann mir das jemand erklären?
Ist was aus der Bibel. Die Fraternité, also diese Bruderschaft der Ritter des göttlichen Parakleten, wurde von Rayon in Frankreich entdeckt, nachdem Guénon nach Ägypten gegangen ist, also nach den 1930ern. Rayon war der Herausgeber von Études Traditionnelles und ein Bewunderer von Guénon, der selber zögerte, Muslim zu werden und nicht so richtig viel Interesse an der Freimaurerei hatte. Und damit waren die beiden Initiationen, die Guénon normalerweise den ganzen Brieffreunden, die er hatte, im Fall für ihn nicht relevant oder keine Option. Also genau, er hat immer erst die Freimaurerei empfohlen und dann gesagt, wenn das einem nicht passt, dann sollte man Muslim werden, weil das die zwei echten Traditionen seien, die es irgendwie noch gäbe. Rayon erinnerte sich aber dann stattdessen an eine mittelalterliche christliche Ordensgemeinschaft, die er in den Artikeln von Charbonnet-Lassay erwähnt wurden. Charbonnet-Lassay, auch ein extrem spannender Person der Zeit, der während seiner Zeit in der Kolonialarmee Frankreichs in einem Krieg in Vietnam im 19. Jahrhundert in die Triaden eingeführt wurde und dann quasi seine eigene taoistische Triaden-Einführung in diese alten kriminellen Organisationen Chinas dann auch nach Europa mitgebracht hat und danach ganz groß publiziert hat in esoterischen Zirkeln und auch andere Leute eingeführt hat quasi in den Taoismus. Und in diesen Artikeln, von denen die Rayon findet, liest er über die L'Étoile Éternelle, also den ewigen Stern, einen katholischen Orden aus dem 15. Jahrhundert, der knapp die französische Revolution überlebt hatte und nur noch aus 12 Personen bestand. Rayon suchte nach Initiationsmöglichkeiten für sich und andere Traditionalisten, da der L'Étoile Éternelle nur neue Mitglieder aufnahm, wenn ein bestehendes Mitglied starb. Es gab nur 12 Leute und musste warten, bis einer starb, bis wieder ein Platz frei wurde. Das war natürlich unpraktisch. Unter dem Druck gab dann Charbonnet-Lassay zu, dass es auch einen anderen Orden gäbe oder gegeben habe, oder nämlich die Fraternité des Chevaliers du Devin Paraclet, die vom 16. Jahrhundert bis zu ihrer Auflösung 1668 aktiv gewesen seien. Die Initiation dieses Ordens wurde innerhalb des L'Étoile Éternelle bewahrt und an Charbonnet-Lassay weitergegeben. Nach anfänglichem Zögern stimmte Charbonnet-Lassay 1938 zu, die Fraternité mit Rayon und Georges-Auguste Thomas wiederzubeleben. Weitere Traditionalisten traten 1939 bei, aber der Beginn des Zweiten Weltkriegs unterbrach die Aktivität. Genoa verfolgte diese Entwicklung aus Kairo und stellte fest, dass es keine spirituellen Praktiken innerhalb der Fraternité gab. Rayon schlug deshalb vor, Praktiken nach sufistischem Vorbild zu rekonstruieren, was Genoa aber ablehnte. 1943 verließ der widerwillige Rayon die Fraternité und wurde dann Muslim. Um 1946 erinnerte sich Charbonnet-Lassay dann aber auf einmal, 3 Jahre später, an detaillierte tägliche Praktiken, die er von Canon Barbeau erfahren habe. Diese Praktiken wurden an seine Nachfolger weitergegeben. Ja, es gibt berechtigte Zweifel an der Authentizität der Fraternité und ihrer Praktiken. Einige glauben, dass Charbonnet-Lassay die Fraternité erfunden habe, um Traditionalisten innerhalb der katholischen Kirche zu halten und von einer Konversion zum Islam abzubringen. Trotz seiner Zusammenarbeit mit Genoa hielt Charbonnet-Lassay dessen Schriften für gefährlich und potenziell für schädlich, weil er eben den Leuten den Weg zum Islam immer so ein bisschen gezeigt hat und gesagt hat, das hier ist eigentlich die richtige Initiation. Werdet Sufis, wenn ihr wirklich initiiert werden wollt in eine lebendige Tradition. Und Freimaurerei hat Genoa bis zu seinem Tod interessiert. Er hat es Leuten wie Rayon immer zuerst empfohlen, wie gesagt, und dann gesagt, der Sufismus ist eben Stufe 2, wenn der Freimaurerei nicht ausreicht. Im Jahr 1949 erhielt Genoa dann die ägyptische Staatsbürgerschaft. Sedgwick schrieb über Genoas Leben in Ägypten, dass er sich zwar weiterhin für den Hinduismus und andere Religionen interessierte, seine eigene tägliche religiöse Praxis jedoch rein islamisch war. Genoa starb dann am Sonntag, dem 7. Januar 1951, im Alter von 64 Jahren. Sein letztes Wort war anscheinend Allah. Ja, zur Rezeption. Jonas, liest uns hier ein Zitat vor.
Einige enttäuschte Intellektuelle reagierten auf Genoas Aufruf zur Bildung einer intellektuellen Elite mit Versuchen, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Einige versuchten erfolglos, den Faschismus und den Nationalsozialismus in die Richtung des Traditionalismus zu lenken. Andere beteiligten sich später am politischen Terror in Italien. Der Traditionalismus bildete schließlich den ideologischen Kitt für die Allianz der antidemokratischen Kräfte im postsowjetischen Russland. Und am Ende des 20. Jahrhunderts begann er, in der islamischen Welt in die Debatte über das wünschenswerte Verhältnis zwischen Islam und Moderne einzutreten. Das ist wieder von Mark Sedgwick, Against the Modern World.
Ja, das fand ich ganz gutes Zitat. Das fasst so ein bisschen das zusammen, was wir, also wie groß der Einfluss von diesen Ideen von Genoa einfach auf unsere heutige, auf 21. Jahrhundert doch noch sind. Nicht nur, dass er eben direkt Maximine Portas, also Savitri Devi, beeinflusst hat, die ihn damals begeistert gelesen hat und daraus dann ihren eigenen esoterischen Hitlerismus entwickelt hat. Hört euch unsere zwei Folgen zu ihr gerne an. Wir haben uns hier zwei Folgen gewidmet, wenn euch das interessiert, was esoterischer Hitlerismus ist. Und ja, verschiedene einflussreiche Persönlichkeiten in den rechtspopulistischen Bewegungen des 21. Jahrhunderts haben sich dem Traditionalismus angeschlossen, oft mit einer Verehrung von Evola, zu dem wir separat nochmal reden im Besonderen, aber eben auch immer mit Guénon im Rucksack, im ideologischen. Alexander Dugin zum Beispiel, der ehemalige Berater, Dugin, der ehemalige Berater von Putin, oder Tibor Barani, der ehemalige Berater der konservativen ungarischen Jobbik-Partei, sind alle mit dem Traditionalismus in Verbindung gestanden und auf der Grundlage dieser Interessen haben die miteinander kommuniziert, Briefe ausgetauscht, Artikel geschrieben. Alain de Benoist, der Gründer der französischen Nouvelle Droite, der Neuen Rechten, erklärte 2013, dass der Einfluss von Guénon auf seine politische Schule sehr gering sei und er ihn nicht als wichtigen Autor für seine Werke betrachte. Also wir sehen da durchaus auch eine Spaltung der Rechten, wer Guénon hochschätzt und wer nicht. Aber Guénon wird zum Beispiel als sehr einflussreich auf die politische Philosophie von Steve Bannon dargestellt, hat er in seinen Büchern auch selber so geschrieben, glaube ich. Und vor allem das apokalyptische Geschichtsbild Guénons, das in der Vernichtung des Templerordens sowie dem Westfälischen Frieden dann auch noch am Ende des Dreißigjährigen Krieges den Beginn des spirituellen Niedergangs des Westens sieht, wird eben damit angeführt. Warum der Westfälische Frieden? Weil da eben dann der Protestantismus sich durchsetzt als Realität in Europa und der erste Schritt zum Brechen der alten Monarchien ist. Also die Niederlande werden unabhängig von Spanien, von den Habsburgern und es entwickelt sich sowas wie moderne Diplomatie und das ist der Anfang der europäischen Diplomatie und des europäischen Staatswesens auf der Art. Ja, soviel zu den konkreten Einflüssen. Was wir da sehen in dieser Zeit, in der eben im ausgehenden 19. Jahrhundert mit Blavatsky, den Theosophen, diesen ganzen Freimaurerlogen, der Gründung von den neuen Templerorden, wie wir hier gesehen haben, sei es von Sebottens Ritterorden, den er da gründet, und jetzt hier Guénons Templerorden, der kurzzeitig existiert. Und das sind eben alles im Endeffekt, so vor allem in Guénons erster Lebensphase, ist er eben sehr diesem kultischen Milieu verbunden, wie das der Soziologe Brian Wilson genannt hat. Und das ist ganz hilfreich, um dieses Verständnis von Ansammlungen von Alternativen, die damals so rumgegeistert sind, irgendwie einzuordnen. Wilson zufolge gibt es in den modernen westlichen Gesellschaften eben so ein generelles kultisches Milieu, in dem sich vieles ansammelt, was von der vorherrschenden Kultur abgelehnt wird. Alternative Therapien, alternative Überzeugungen und bis zu einem gewissen Grad auch alternative Lebensstile. Sowohl Ideen als auch Menschen gehören in der Regel eher zum Milieu als zu einer bestimmten Gruppe innerhalb des Milieus. Also man ist dann eben nicht nur Theosoph, sondern man ist dann eben auch oft Homöopath und vielleicht auch noch Steiner-Fan, Anthroposoph. Also gibt es dann gewisse Überschneidungen. So. Oder man ist vielleicht, ja, das kannst du auf die moderne Health- und Fitness-Szene ja auch irgendwie übertragen, wo dieses kultische Milieu auch einen großen Einfluss geübt hat und ja. Also, in breiten Teilen unserer Kultur das wiederfinden können, auf jeden Fall. Der Einzelne an sich wechselt dabei in diesem soziologischen Konzept leicht von einer Gruppe zur anderen innerhalb dieses Milieus. Und im Endeffekt gibt es ein gemeinsames Netz von Veröffentlichungen und Veranstaltungen, wo das kultische Milieu immer wieder zusammenkommt. Also, nur so als ganz gute Einordnung. Spannend eben, dass wir damals, als die Moderne sich im 19. Jahrhundert so durchsetzt und die Evolutionstheorie gesellschaftsfähig wird und so, dass wir eben da die große Welle der Esoterik in Deutschland sehen und des Kultischen in ganz Europa. Und dass wir jetzt eigentlich ja seit einigen Jahren wieder ein Aufleben des kultischen Milieus haben und der Esoterik und gleichzeitig ein neues Zweifeln an der Moderne. Also es gibt da eine gewisse Verquickung zwischen Moderne und Esoterik, zwischen Materialismus auf der einen Seite und dem Verlangen nach Esoterik auf der anderen oder nach den tieferen Wahrheiten, wie Charles es genannt hat, Anfang letzter Folge. Wouter Hanegraaff zufolge ist, Zitat, die Moderne selbst mit der Geschichte der Esoterik verflochten. Also der hat ganz spannend darüber geschrieben, dass eben die westliche Esoterik selber auch einen tiefgreifenden Einfluss auf die hinduistischen und buddhistischen Modernisierer wieder hatte und deren Modernisierung von östlicher Philosophie ihrerseits dann wieder moderne westliche Spiritualität ganz stark beeinflusst haben. Ja? Also es gibt dann ein viel stärkeres Wechselverhältnis. Es gibt keine in Asien in irgendwie unveränderte Philosophie und Wahrheit und Religion, die seit Ewigkeiten Bestand hat, sondern der Hinduismus und auch der Taoismus sind in einer ständigen Konfrontation mit ihrer Außenwelt und stimmen sich mit der ab und passen sich daran an. Und der Hinduismus ist eine extrem flexible Religion, sonst gäbe es ihn heute nicht mehr so in der Form und hat sich immer geändert über die letzten Jahrhunderte, wahrscheinlich jedes Jahrhundert und auf jeden Fall jedes Jahrtausend. Und genauso hat eben auch die letzten 200 Jahre gab es da eine Wechselwirkung in der Faszination der Europäer für hinduistische Lehren und in östliche Philosophie, die dann eben oft unter diesem perennialistischen Stern stand und gesagt wurde, da werden irgendwelche alten Weisheiten entdeckt, die wir verloren haben. Aber tatsächlich gibt es die ganze Zeit eine Wechselbeziehung und die ganze Zeit eine gegenseitige Beeinflussung. Ein spannendes Beispiel, was wir mal separat in der Folge behandelt werden, ist das Buch von 2005 von Elisabeth De Michaelis, A History of Modern Yoga, in dem Buch führt die Wurzeln des modernen Yoga zurück auf die Verbreitung westlicher esoterischer Ideen in den intellektuellen Kreisen Bengalens im 18. Jahrhundert. Und zu gegebener Zeit wurde nämlich der von Vivekananda 1896 veröffentlichte Raja Yoga zum grundlegenden Text des modernen Yogas, vor allem, weil er, wie der Autor zeigt, die Yoga-Sutras, oder wie die Autorin zeigt, die Yoga-Sutras von Patanjali im Sinne eines damals aufkommenden okkultistischen New Age-Stils, einer säkularisierten und individualistisch orientierten Religiosität umgestaltet. Also wir sehen, Yoga wurde von Intellektuellen in Auseinandersetzung mit Theosophen und mit westlicher Esoterik entwickelt und ist kein uraltes Konzept in Indien, nur als Beispiel für so Traditionen und wie formbar sie sind. Dinge, die wir glauben, das ist ja so ein Steckenpferd in unserem Podcast, nicht nur das Dirndl ist nur 120 Jahre alt und die Lederhosen oder so, sondern im Endeffekt sind halt auch Traditionen wie Yoga, die jetzt extrem für die Softpower von Indien wichtig sind, was wir modern als Yoga kennen, halt keine uralte Wissenschaft, wie einem das im Yoga-Unterricht immer wieder vermittelt wird, sondern sind eine moderne Entwicklung in Reaktion auf westliche Theorien auch, die dann wieder dort zu was Neuem geführt haben. Also tatsächlich lassen sie auch so Yoga-Stellungen auf so dänische Turner von 40 Jahre bevor dieses Yoga-Raja rauskam zurückführen. Und es gibt so ganz klare Verbindungen, nicht nur was die intellektuelle Basis davon angeht, sondern tatsächlich auch teilweise die Übungsbasis, dass es halt von so Reformbewegungsleuten teilweise vorentwickelt wurde und dann dort kopiert und wieder ein neues Gewand gepackt und so. Unglaublich spannende Geschichte auch mal. Können wir separat aufrollen. Aber ich fand das ein ganz gutes Beispiel als Abschluss, wenn wir jetzt so viel über die Traditionalisten und Leute geredet haben, die auf dieser Suche nach dieser Initiation, diese alte Weisheit sind, die unverändert irgendwie existiert. Das führt dann halt zu so diesen Chevalier de Divine Paraclet. Also das führt dann halt zu diesen erfundenen Scheintraditionen. Hauptsache Leute haben irgendwas, an das sie da glauben können. Und um deine Frage von vorhin zu beantworten, das Paraclet ist ein mehrfach im Johannesevangelium verwendeter Begriff, der in der Theologie für den Heiligen Geist steht. Also ist einfach nur das Paraklet, ist quasi einfach nur auch der Heilige Geist.
Ja, was lernen wir daraus? Veränderung ist die einzige Konstante.
Genau, Veränderung ist die einzige Konstante und wir können keine uralte Tradition, die von irgendwann, es gibt keine uralte, unveränderte Tradition, das ist der erste Punkt. Deswegen wurde auch in der letzten Folge eben die erste Publikation von ihm als Doktorarbeit abgelehnt von Guénon, weil er das eben von Anfang an ideologisch über die eigentliche Forschung am Hinduismus irgendwie gestellt hat. Er ist da rangegangen und hat gesagt, jetzt finde ich meine uralte Weisheit und nicht unvoreingenommen, was ist denn das? Ganz klar mit einer Agenda rangegangen und das tut natürlich dann nicht gut. Ich glaube, Guénon ist ein, man kann das lesen, man kann sich das angucken. Das ist so ein bisschen der französische Oswald Spengler für mich. Ja, aber hängt nicht so viel dem Glauben nach, irgendwas Altes zu rekonstituieren, sondern macht uns euch lieber mit uns gemeinsam allen Gedanken darüber, wie wir die Zukunft besser organisieren können, als es in der Vergangenheit war. dieses nach so weit nach hinten blicken und auf die Rettung aus dem der Vergangenheit hoffen, ist, glaube ich, nicht besonders zielführend. Beziehungsweise, ja, wenn es ein anderer Blick auf die Vergangenheit wäre, wenigstens. Aber das ist es ja meistens dann nicht. So viel dazu. Ich habe zum Perennialismus jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Vielen Dank. Lasst eure Kommentare da, was ihr davon haltet. Fandet ihr es interessant? Sollen wir da mal noch tiefer einsteigen? Mal eine neue Folge zu Sebottendorf nochmal aufnehmen. Was haltet ihr davon? Ansonsten, ach ja, Ankündigung. Vielleicht machen wir demnächst mal ein, zwei Wochen Pause, weil ich bin im Urlaub. Aber keine Sorge, wenn jetzt ein, zwei Wochen nichts kommen sollte von uns. Wir haben den Podcast nicht aufgegeben, sondern werden dann in alter Frische im August weitermachen. Also ich denke, bis Ende Juli haben wir, es wird jetzt wahrscheinlich, die Folge hier wird am 26. laufen. Am 2. oder am 9. könnte sein, August könnte es sein, dass keine Folge kommt. Aber danach sind wir wieder für euch am Start. Ja, so viel dazu. Vielen Dank fürs Zuhören. Unterstützt uns auf Patreon, wenn ihr Bock habt. Wir werden schon unterstützt vom cooleren Herr Fischer vom Adam-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freya Stuart und von Onkel Didi. Vielen Dank an alle, die jetzt genannt wurden und auch an alle stillen Unterstützer und Unterstützerinnen. Wir wissen es sehr zu schätzen, wenn euch die Arbeit hier ein paar Euro im Monat wert ist. Wir freuen uns da sehr drüber. Ansonsten kommentieren, teilen, ihr wisst. Und wir hören uns entweder nächste Woche oder in 3 Wochen. Mal schauen. Bis dann. Ciao.